Es ist kurz vor 9:30 an einem Dienstag und ich sitze gerade im Auto, denn heute ist was Besonderes geplant, würde ich sagen. Heute bin ich nicht den ganzen Tag in der Redaktion bei Radioaktiv, sondern bin mal wieder unterwegs, denn heute verbringe ich einen Tag im Taubblindenwerk. Allgemein ist das Deutsche Taubblindenwerk eine der führenden Facheinrichtungen für Menschen mit Taubblindheit und Hörsehbehinderung in ganz Europa. Ja, und einen Standort haben die eben auch hier bei uns im Weserbergland und zwar konkret in Fischbeck. Bislang kenne ich vom Taubblindenwerk noch nicht ganz so viel, außer dass es dort eine Gärtnerei gibt, wo Menschen Pflanzen anbauen und einmal im Jahr einen sogenannten Frühlingsmarkt veranstalten und dort dann eben diese Pflanzen verkaufen. Aber das Taubblindenwerk in Fischbeck ist natürlich auch noch viel mehr. Es gibt hier Wohnbereiche, in denen die Menschen, die hier wohnen, eben ihren Alltag verbringen. Dann gibt es Werkstätten, in denen sie arbeiten können. Und es gibt auch noch andere Bereiche zum Beispiel zur Freizeitgestaltung. Also ich bin einfach sehr gespannt, wie ein Tag im Taubblindenwerk in Fischbeck so aussieht, wie genau mit den Menschen hier gearbeitet wird und wie die ihren Alltag verbringen. Ganz besonders gespannt bin ich natürlich darauf, wie man eigentlich mit Menschen kommuniziert, die einen weder hören noch sehen können. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, aber es wird Wege und Möglichkeiten geben. Das interessiert mich besonders, aber ich denke mal, es wird auch noch viele weitere Dinge geben, die wir heute hier gemeinsam herausfinden können. Also viel Spaß beim Zuhören heute. Ein Tag im Taubblindenwerk in Fischbeck. Als erstes treffe ich mich mit Bürohund Jack und Andrea Millert, die den Bereich Wohnen leitet. Aktuell gibt es hier oben am Pözer Kirchweg 105 Plätze, 22 hör- und sehbehinderte Menschen wohnen unten auf dem Landhof, den wir uns später auch noch anschauen. Aktuell wird neu gebaut, 28 weitere Plätze sollen entstehen. Insgesamt arbeiten hier 220 Menschen, im Schnitt sind die Klienten 40 Jahre alt. Und das Alter, das spielt auch eine wichtige Rolle, als wir darüber sprechen, wie das Taubblindenwerk in Fischbeck überhaupt entstanden ist. Die ursprüngliche Einrichtung wurde in Hannover damals im heutigen Landesbildungszentrum für Blinde nämlich nur für Kinder konzipiert, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg keine Betreuungsmöglichkeit für Menschen mit dieser Behinderung mehr gegeben hat.
So ist 1965 die Taubblindenabteilung erstmal in dieser Landesblindenschule entstanden. Dann war auch der Herr Muth einer der ersten 5 Kinder, die in dieser Schule aufgenommen worden ist. Herr Muth ist der, den wir nachher abholen. Ja, okay. Es lebt noch eine weitere Bewohnerin unten auf dem Landhof, die auch von Anfang an quasi dabei ist. Das DTW selber ist dann schlussendlich 1967 gegründet worden und dann stetig erweitert. Es folgte ein Internat Anfang der 70er Jahre.
Wir sind immer noch in Hannover und dort gab es eben hauptsächlich Betreuungsangebote für Kinder. Wie das mit Kindern eben so ist, werden die irgendwann älter und brauchen dann eine andere Art der Betreuung. So entstand das Taubblindenwerk in Fischbeck, anfangs noch mit 70 Plätzen.
1990 ist dann tatsächlich hier in Fischbeck die Einrichtung entstanden. Ein bisschen abgelegen von Hannover, aber diese ländliche Lage macht das unheimlich einfach, diese Menschen auch in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft hier zu integrieren nach außen hin. Also wir sind im Dorf bekannt. Wir versuchen ja, ein möglichst selbstbestimmtes und auch selbstwirksames Leben zu ermöglichen. Das heißt, ganz viel Teilhabe nach außen zu ermöglichen. Und da ist es ländlich für uns hier eigentlich perfekt dafür.
Und mittlerweile sind die Bewohner des Taubblindenwerkes ein fester Bestandteil Fischbecks.
Wir machen auch einen Neujahrslauf zusammen mit der Dorfgemeinschaft Fischbeck zum Beispiel. Also treffen sich tatsächlich am Neujahrsmorgen hier Einwohner des Dorfes Fischbeck mit Bewohnern unserer Einrichtung. Mittlerweile ist es kein Joggen mehr, sondern man geht spazieren und hinterher gibt es einen gemeinschaftlichen Gottesdienst und auch die gemeinschaftliche Erbsensuppe. Das hat sich über viele, viele Jahre, glaube ich, etabliert und wird auch gerne angenommen von beiden Seiten. Wir werden auch eingeladen zu Festen, die im Dorf stattfinden, ob es jetzt Aufstellen Maibaum zum Beispiel ist oder den Weihnachtszauber im Stift, da sind wir auch bei.
Das war noch nicht immer so. Feindselig sei es zwar nie gewesen, aber ganz am Anfang sei schon ein bisschen Skepsis mit dabei gewesen im Dorf.
Ich erinnere mich an einen unserer ersten Spaziergänge mit Klienten. Viele Leute hatten so ihre Vorhänge zugezogen oder Rollläden etwas runtergezogen, weil es so sonnig war. Und wir hatten ein paar Bewohner dabei, die ein bisschen laut waren. Die waren aufgeregt und lautierten, um da ihre Aufregung Ausdruck zu verleihen. Und dann haben wir mehrfach gesehen, dass Leute so ganz heimlich aus dem Fenster schauten oder so ein bisschen den Vorhang einfach nur beiseite gezogen, um uns einfach anzuschauen. Und die wirkten neugierig, aber auch erstmal sehr, sehr zurückhaltend und so ein bisschen skeptisch. Und da haben wir noch gedacht, naja, mal gucken. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit unglaublich gut entwickelt. Sicherlich lag das auch daran, dass wir uns sehr bald geöffnet haben, dass wir sehr bald angefangen haben, die Nachbarschaft einzuladen. Das zeigte sich dann auch daran, dass wenn wir mit den Klienten im Dorf waren, dass die Geschäftsleute sich schon die Namen der Menschen merkten und sie mit Namen angesprochen haben und auch versucht haben, Kontakt aufzunehmen.
Kerstin Trester-Bethger kann sich noch so lebhaft daran erinnern, weil sie seit Anfang an mit dabei ist als pädagogische Leiterin. Um mit den Menschen, deren beide Fernsinne so beeinträchtigt sind, kommunizieren zu können, basiert die Arbeit hier auf zwei Konzepten. Bei der rehistorisierenden Diagnostik beschäftigt man sich ganz genau mit der Lebensgeschichte der Menschen und zwar von Geburt an.
Wenn jemand zum Beispiel sehr früh oder wiederholt im Leben so traumatisierende Erfahrungen machen musste, dann spiegelt sich das irgendwo wieder in seinem Leben. Vielleicht durch eine Skepsis in der Kontaktgestaltung, durch Ängsten, durch Traumatisierungen, die sich dann deutlich machen in Form von Ängsten oder auch Erregungszuständen. Und je mehr wir eben wissen von der Lebensgeschichte des Menschen und je mehr wir dann versuchen können, auch ein Stück weit hinein zu interpretieren, wie wirkt sich das wohl aus, umso besser können wir die Person verstehen und das in unser tägliches Handeln mit einbeziehen.
Bei der basalen Stimulation geht es darum, Zugangswege für schwer beeinträchtigte Menschen zu finden, die nur über den Körper gehen.
Das läuft über ganz verschiedene Kanäle. Das eine wäre zum Beispiel eine Berührung im somatischen Bereich über so etwas wie Massagen, unterschiedlich ausgeprägte Berührungen, Druck, leichtes Anfassen, stärkeres Anfassen. Das kann man auch gut integrieren im Rahmen von Körperpflege, indem man zum Beispiel das Waschen des Körpers unterschiedlich gestaltet, mit unterschiedlichem Druck, mit unterschiedlicher Intensität, mit einer unterschiedlichen Reihenfolge. Dann kann ich auch eine sogenannte vestibuläre Stimulation anbieten. Da geht es zum Beispiel um eine Lageveränderung, um das Erleben von Wippen.
Basale Stimulation funktioniert auch durch Schmecken, Riechen, Tasten und bei Menschen, die noch ein bisschen hören oder ein wenig sehen können, auch über Licht- bzw. Tonfrequenzen, ist aber sehr individuell auf die Person abgestimmt. Das Gleiche gilt für die basale Kommunikation, bei der alles, was die Menschen mit ihrem Körper machen, auch kommunikativ gedeutet wird.
Schauen, was sagt uns der körperliche Ausdruck, was sagt uns die Körperhaltung, was sagt uns die Muskelspannung, was sagt uns die Mimik, was sagen uns Laute und dass wir die interpretieren und versuchen, das dem Betreffenden auch zurückzunehmen, versuchen zu vermitteln, was wir da an ihn wahrnehmen. Wenn wir zum Beispiel sehen, da sieht jemand ganz fröhlich und gelöst aus, dann versuchen wir Kontakt aufzunehmen und zu spiegeln. Ich sehe, es geht dir gut, du freust dich und ich will das miterleben oder mit unterstützen. Oder wenn ich sehe, da scheint es jemandem schlecht zu gehen, dann versuche ich das eben auch aufzugreifen. Und das ist tatsächlich einer der sehr, sehr wesentlichen Aspekte im Umgang mit den möglicherweise geburtstaubblinden Menschen, die in der Regel ganz wenig Kommunikationsmöglichkeiten erlernt haben.
Und im Laufe des Tages werde ich auch noch lernen, dass es wirklich gefühlt hunderte Wege gibt, mit Menschen zu kommunizieren, ohne dabei auch nur ein einziges Wort zu verlieren. Nach dem ersten theoretischen Teil machen Andrea Millert, die Leiterin des Bereichs Wohnen, und ich einen Rundgang über das Gelände des Taubblindenwerks. Gerade sind wir da, wo sich die Häuser der Wohngruppen befinden.
Dadurch, dass es auch umzäunt ist, was jetzt nicht wie eine geschlossene Anstalt wirken soll, sondern das ist einfach eine Orientierungshilfe und bietet den Menschen hier eine Sicherheit, sich auch frei, selbstbestimmt über das Gelände bewegen zu können. Das tun auch sehr viele. Sie nutzen das als Spaziermöglichkeit. Ich meine, bei 56.000 Quadratmetern
kann man lange spazieren gehen.
Also es läuft hier auch alles ziemlich rund. Also man kommt eigentlich immer wieder dort an, wo man losgegangen ist. Sie sehen an der einen oder anderen Stelle Markierungen. Das sind farbliche Markierungen oder erhöhte Bordsteine, wenn man mit dem Langstock spazieren geht, um halt zu sehen, hier ist der Weg, hier gehe ich weiter, es dient der Orientierung. Dann gibt es an der einen oder anderen Stelle solche Noppensteine. Noppensteine markieren Kreuzungspunkte, dass der blinde Mensch weiß, hier ist jetzt die Stelle, an der ich gefahrlos den Weg überqueren könnte. Oder hier markiert er auch den Eingang zu der Wohngruppe.
Das ist quasi im Prinzip, wie man es von den Bushaltestellen kennt.
Genau,
es
sind Leitsysteme. Ja, ja. Ne? Jedes Haus hat Ankündigungstafeln. Und jedes Haus hat auch irgendwann mal ein Symbol für sich ausgedacht. Haus 3 hat jetzt zum Beispiel das Haus gewählt als Ankündigung. Und der Bewohner, der hier lebt, der weiß, wenn er dies ertastet, jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich links abbiegen und
Ah, okay.
Dann bin ich da, wo ich hin will.
Man kann sich das vorstellen wie eine Tafel und da drauf ist quasi ja, ein Haus, was man dann anfassen kann und dann sieht, man ist zu Hause, man kann jetzt links abbiegen und man ist da.
Genau.
Okay, es sind immer 7 Bewohner in einem Haus. Ist es dann so, dass dort jeder seinen eigenen Raum hat? Oder ist es sein eigenes Zimmer? Oder wie kann man sich dann so eine Wohneinrichtung oder so ein Teil dann vorstellen?
Es ist tatsächlich nur eine kleine Wohngemeinschaft, auch sehr familiär, dadurch, dass es ja so ein kleiner Rahmen ist. Es hat jeder Bewohner sein eigenes Zimmer, was auch individuell eingerichtet ist. Einen großen Gemeinschaftsraum, wo man sich sehr viel aufhält, weil unser Anliegen ja eigentlich auch ist, die Menschen mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung sind ja eh schon in sich isoliert durch ihre fehlende Sinneswahrnehmung. Unser Streben ist natürlich, sie möglichst oft und viel aus dieser Isolation herauszuholen. Und da ist ein einfaches Dabeisein in der Gemeinschaft. Und wenn man nur gemeinsam auf dem Sofa sitzt, gemeinsam die Mahlzeiten einnimmt, das trägt schon ganz viel dazu bei, jemanden aus seiner Isolation herauszuholen. Also es gibt wenige Bewohner, die sich wirklich in ihre Zimmer zurückziehen. Die gibt es natürlich auch. Aber der größte Teil der Bewohner nutzt die eigenen Räume wirklich nur zum Schlafen.
Okay.
Wir gehen jetzt hier, bevor wir nach Haus 4 gehen, mal in Haus 12 rein. Da hatte ich uns angekündigt, weil mit dem Max und dem Harald Muth lernen Sie ja heute auch Bewohner kennen, die in die Werkstatt gegangen sind. Herr Muth jetzt Rentner ist. Aber wir haben natürlich auch einen großen Teil Bewohner hier, die schwerst mehrfach beeinträchtigt sind. Nicht nur hörsehbehindert, sondern auch körperlich beeinträchtigt. Die Kommunikation sehr eingeschränkt ist und der Pflegeaufwand halt auch größer ist. Und einfach, dass sie den Teil unserer Arbeit auch mal gesehen haben. Das sind dann Bewohner, die in der sogenannten heiminternen Tagesstruktur leben.
Okay.
In Haus 12 erwartet uns eine Mitarbeiterin, die gerade mit der Pflege eines Bewohners beschäftigt ist. Außerdem treffen wir auf Helena. Die macht gerade einen Spaziergang durch das Haus und sagt uns Hallo, indem sie an uns riecht. Dann kommen wir an ihrem Zimmer vorbei, in dem lauter Zeitungsschnipsel auf dem Fußboden verteilt sind.
Das ist Helenas Zimmer.
Oh, okay.
Sie zerfügt gerne mal was.
Ja.
Hat man auch wenig Einfluss drauf und dann hat man auf der anderen Seite ein anderes Zimmer.
Ja. Ja. Und dann, so Helena lässt man dann einfach das...
Das lässt man, da kann man auch wirklich nichts gegen machen. Das ist Selbstbestimmung, das ist ihr Zimmer.
Ja.
Ne, wir müssen sie ja auch als Mieterin betrachten, so gesehen. Und das sind ihre Dinge, die sie zurechtreißt.
Ja, okay.
Ne, und das darf sie dann auch.
Das sieht ordentlich aus.
Das sieht ordentlich aus, ne?
Ja.
Ich wollte eigentlich nur, dass ihr das mal gesehen habt.
Ja.
Dass es tatsächlich auch die Bewohner gibt, wo man sich pflegerisch intensiver kümmern muss und generell der Betreuungsaufwand ein bisschen größer ist als in einem Haus, das wir Werkstatthaus nennen, wo die Bewohner morgens und nachts in die Werkstatt gehen und mittags nach Hause kommen und abends wieder nach Hause kommen und man dann eher so die Freizeit gestaltet.
Die Menschen, die hier wohnen, haben ja wahrscheinlich größtenteils aber auch noch Familien.
Ja.
Kommen die dann auch mal zu Besuch? Wie sieht es da aus?
Das ist unterschiedlich. Also viele haben noch Familienanschluss. Allerdings werden bei vielen Bewohnern die Eltern jetzt auch älter. Die regelmäßigen Heimfahrten werden weniger, das merken wir auch. Aber eine ganze Reihe von Bewohnern und Bewohnerinnen fahren noch recht regelmäßig nach Hause oder bekommen Besuch hier in der Einrichtung. Unsere Bewohner fahren auch in den Urlaub.
Okay.
Also Freizeit nennt sich das hier bei uns, das gestalten die Wohngruppen selber. Es geht von Oma Ecke, Bad Pyrmont bis hin nach Mallorca.
Echt?
Ja.
Okay.
Hier haben wir unsere sogenannte Sommerwiese. Wenn das Wetter schön ist, einfach mal gemütlich hier sitzen im Herbst. Mal da auch schon mal ein Lagerfeuer oder einfach mal ums Karussell. Das machen die Bewohner auch alleine. Oder eins der gespendeten Fitnessgeräte. Unser Bewegungsbad ist leider geschlossen. Die Kollegin ist im Urlaub. Sie macht dort Angebote im Wasser. Wird ganz gut angenommen. Könnte ein bisschen mehr sein.
Okay.
Weil wir haben aber auch noch etliche Bewohner, die ziehen ein richtiges Schwimmbad oder die Therme, dem Bewegungsbad vor. Wir haben aber einen externen Krankengymnasten, der tatsächlich hier in die Einrichtung auch kommt. Also wir haben eh das Glück. Auch wieder das Ländliche, der Vorteil. Wir haben Hausärzte, die in die Einrichtung kommen. Wir haben Physiotherapeuten, die in die Einrichtungen kommen. Wir haben Ergotherapeuten, die hierher kommen.
Ist das ähnlich bei so alltäglichen Sachen wie zum Beispiel, weiß nicht, Friseur oder so?
Da nee, da gehen wir tatsächlich hin.
Da geht man dann hin, okay.
Da gehen wir tatsächlich hin, weil das wieder so eine Aktivität ist, die gehört zum... gehört zur Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben außen. Ja. Da gehen wir zum Friseur. Okay. Aber da haben wir ja auch im Dorf ein Friseurgeschäft. Die kennen uns auch schon.
Es wird ja quasi angebaut und es sind ja auch hier fast alle Plätze belegt. Mhm. Ist es mehr geworden mit der doppelten Sinnesbehinderung?
Es gibt zurzeit bekannte Fälle Taubblindheit oder Hörsehbehinderung. Hallo Max.
Einmal. Ja.
Du heute Nachmittag, ne?
Ja.
Mit der Laura.
Ja, hallo.
Hallo. Ich heiße Jule.
Hallo.
Hallo.
Hi. Das ist der Max.
Ja.
Und der freut sich schon, ne?
Ja.
Ich freue mich auch.
Ja?
Ja.
Dann geh erstmal mit der Lissi spazieren,
ja,
ne? Viel Spaß. Es gibt zurzeit ca. 10.000 Menschen mit einer Hörsehbehinderung oder gänzlichen Taubblindheit. Es wird aber vermutet, dass es eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer gibt, weil die Diagnostik bis in den letzten Jahren nicht sehr umfangreich war. Ich kann ein Beispiel nennen von einer Bewohnerin, die ist nach der Entbindung, das ist aber auch Anfang 60er Jahre, nach Hause entlassen worden als angeblich völlig gesundes Kind, was aber nur geschrien hat. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, über ein Jahr, bis festgestellt worden ist, das Kind hört gar nichts. Und heute ist man mit der Medizin ja viel, viel weiter und man erkennt es und es wird ja auch anders getestet. Es wird früher getestet. Da hat man sich schon sehr auf den Weg gemacht.
Ja. Bedeutet, die Dunkelziffer ist noch immer hoch, aber nicht mehr so hoch wie früher. Deshalb gibt es mehr Bedarf an Betreuungsplätzen. Max, den Bewohner, den wir gerade beim Hundespaziergang getroffen haben, begleite ich am Nachmittag noch zu seiner Arbeitsstätte unten auf den Landhof. Erstmal bleiben wir jetzt aber vor einem Haus mit dem tastbaren Erkennungssymbol Basketball stehen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich komme mal mit der Frau Stolke. Frau Stolke von Radio Aktiv.
Genau.
Das ist Frau Lürens und Frau Bauer.
Hallo.
Ich bin Bereich Sport und Bewegung. Und wir passen die Stunde individuell auf den Bewohner ab. Heißt, wir gehen auf die kognitiven Beeinträchtigungen oder körperlichen Beeinträchtigungen oder eben die vorhandene Sinneswahrnehmung, versuchen wir die Stunde zu füllen. Ja, das kann mal aussehen, dass halt nur geschaukelt wird. Das kann auch sein, dass es halt in die Höhe geht. Ein blinder Mensch hat ja oft nicht das Bedürfnis oder sieht den Sinn darin, den Kopf halt hochzuhalten. Weil wir als sehender Mensch müssen gucken, müssen den Kopf hochhalten. Bei unseren blinden Menschen ist es oft so, dass sie halt den Kopf runterhalten. Und auch da versuchen wir dann gegen anzugehen, ne? Und dass wir halt immer mit Spaß und Bewegung dagegen halten. Wir bauen alle 5 bis 6 Wochen unseren Aufbau um. Hier ist eine hochaufgebaute Matte, wo man dann auch im Vierfüßlerstand einmal hochkrabbeln muss. So haben sie dann auch mal in den Schulternpartien Bewegung, was ja sonst im normalen Tagesgeschehen überhaupt nicht vorkommt. Allein diese Körperwahrnehmung, das ist das Wichtige. Ein volltaubblinder Mensch hat ja überhaupt nicht, warum sollte er über eine Kiste steigen? Und das bieten wir halt, um auch mal diese Muskelpartie spürbar zu machen. So sieht der Tag halt aus. Stunde um Stunde, einen anderen Klient, eine andere Sinneswahrnehmung. Das ist wirklich immer nett zu sehen, wie oft mit Freude dann rausgegangen wird. Und das ist eigentlich auch unser Tagesziel, einmal ein Lächeln in das Gesicht des Bewohners zu zaubern.
Ich wollte gerade sagen, also Sie merken dann auch wirklich, dass es den Bewohnern auch gut
den schmeckt. Den meisten. Also wo man es erkennen kann, also ich würde mal sagen, 90% kommen wirklich gerne. Bei anderen 10% kann es schon mal sein, dass es eben nur erfüllt werden muss, diese Stunde. Ne? Aber auch da können wir gut immer mal durchbewegen, den ganzen Körper. Oder einfach die ganzen Körperteile einmal spüren lassen, indem man eben diese Muskelgruppen beansprucht.
Wie kriegen Sie das denn mit der Kommunikation?
Es wird oft koaktiv gebärdet. Ich nehme Ihre Hände oder ich lasse auch viel abfühlen. Manche haben halt kognitiv auch gar nicht die Möglichkeit, alles zu begreifen, was wir gebärden. Und somit ist es immer mit Unterhandführung. Zeigen wir die Geräte und dann entweder ist es eine Ablehnung, er möchte nicht, geht weg, oder er nimmt es an und benutzt es.
Und nicht nur beim Sport ist es so, dass eigentlich mit jedem Bewohner anders kommuniziert wird. Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die die Mitarbeitenden absolvieren müssen.
Weil der Bewohner selbst oftmals gar nicht in der Lage ist, seine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Also muss man den Bewohner gut lesen können. Mhm. deine nicht verbal geäußerten Wünsche gut verstehen können. Bei 127 Bewohnern haben sie auch gefühlt 127 verschiedene Kommunikationsformen, nicht nur die gängigen, angefangen vom Lorms, Bellen, Gebärden, taktiles Gebärden, auch viele, viele eigene Gebärden, weil die kognitive Entwicklung bei einigen nicht so weit reicht, um sich komplexe Kommunikationsformen anzueignen.
Die Menschen, die hier arbeiten, etwas sind die ausgebildet?
Also wir sind eine Einrichtung der Behindertenhilfe. Nichtsdestotrotz grenzen wir uns durch die doppelte Sinnesbehinderung ja doch ein ganzes Stück weit von anderen Einrichtungen ab. Fachkräfte sind bei uns Heilerziehungspfleger, Erzieher, Ergotherapeuten, Altenpfleger, Krankenpfleger, alles, was aus dem medizinischen Bereich examiniert kommt, sind alles Fachkräfte bei uns. Aber eine Fachkraft ist nicht gleich eine Fachkraft im Taubblindenbereich. Wir bemühen uns und legen sehr viel Wert darauf, durch interne Fortbildung oder auch externe Fortbildung unsere Mitarbeiter so fortzubilden und die Taubblindenspezifik, dass sie ins Fleisch und Blut übergeht und hier gut in die Arbeit mit eingebracht werden kann.
In Haus 4 des Taubblindenwerkes in Fischbeck holen wir Harald ab. Harald ist mit 2 Jahren an einer Hirnhautentzündung erkrankt, die zu einer völligen Taubblindheit führte. Und obwohl ich mich zum Beispiel an meine ersten beiden Lebensjahre überhaupt gar nicht erinnern kann, machen die Eindrücke, die man in den ersten Jahren erlebt, eine Menge aus. Diese 2 Jahre, in denen Harald sein Umfeld noch bewusst wahrnehmen konnte, als Baby, haben ihm in seiner Entwicklung sehr geholfen. Zum Beispiel kann er die Blindenschrift lesen und schreiben, führt sogar seinen eigenen Kalender. Mit der Leiterin Wohnen im Taubblindenwerk, Andrea Millert, kommuniziert er über das Lormen. Das Lorm-Alphabet funktioniert so: Der Sprechende tastet dabei auf die Handinnenfläche des Lesenden und buchstabiert das, was er sagen möchte, in die Hand. Dabei sind einzelne Finger und bestimmte Handpartien den Buchstaben zugeordnet. Das Lormen ist eine der vielen Arten der Kommunikation mit den taubblinden Menschen, die kognitiv dazu in der Lage sind. Das ist nicht bei allen der Fall. Andrea Millert spricht das, was sie Harald in die Hand schreibt, auch nochmal in Lautsprache mit. Das trägt auch zur Übertragung der Stimmung bei, sagt sie. Außerdem wissen die Kollegen dann auch immer, worum es gerade geht.
Hier in der Wohngruppe habe ich viele Jahre gearbeitet.
Okay.
Hier habe ich das Arbeiten mit Taubblindheit tatsächlich selber gelernt. Ich habe hier als Ungelernte angefangen in der Einrichtung. Ich habe dann mit 40 noch eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht.
Okay.
Guten Tag.
Hallo.
Na, das ist die Frau Stolpe von Radio.
Genau, hallo.
Guten Morgen.
Hallo, Andrea.
Hallo. Hallo, ich bin Ines.
Meine Hände sind ganz kalt.
Das macht nichts.
Harald wartet schon.
Wartet schon, der war pünktlich um 9 mit seiner Jacke und seinen Schuhen vorne im Flur. Ich
habe gesagt, das kann ein bisschen später werden.
Nicht erschrecken, dass ja die Luft ist.
Steht, ist warm wahrscheinlich.
Die Lüften konnte er sich noch nicht durchregen.
Hallo. Tag. Guten Morgen. Ich bin hier. Ich habe Frau Stolpe mitgebracht.
Ja.
Hier kannst du mal guten Tag sagen. Er fühlt jetzt wahrscheinlich gleich auch an den Füßen.
Zur Begrüßung fühlt Harald an den Füßen. Aber erstmal ist das Mikrofon in meiner Hand interessanter. Gemeinsam mit ihm machen wir uns auf den Weg in die heiminterne Tagesstruktur. Ein Raum, in dem die Bewohner ihre Freizeit verbringen können, die weder in die Tagesförderstätte noch in die Werkstatt gehen. Entweder weil sie es nicht können oder weil sie, so wie Harald, schon im Ruhestand sind. Gerade malt ein Klient mit der Farbe nicht auf dem Blatt herum, sondern malt lieber seinen Kopf rot an. Außerdem sitzen am Tisch noch Henriette, die mit ihren Händen einen Schmetterling aufs Papier malt und Paula, die immer gute Laune zu haben scheint und einen Stern aus Holz schleift.
Möchtest du einen Kaffee? Dann setzen wir uns einfach mal mit hier an den Tisch. Ist das okay, Kaffee? Und das ist die Frau Kunze. Ich würde gerne neben Herrn Mut, wenn du mich da halt strecken willst zwischendurch.
Das freut mich.
Möchtest du einen Stern schleifen?
Ja.
Ja? Bitte? Das ist schon fertig. Er ist doch Rentner. habe ich vorhin was von Schrauben erzählt?
Ja.
Er hat eine Schraube in der Hand. Er hat jetzt festgestellt, dass da am Tisch eine Schraube locker war. Er schraubt sie jetzt aber wieder rein.
Ah, okay. Also fällt der Tisch nicht locker.
Also er hat ein unheimliches Fingerspitzengefühl. Feinmotorisch ist er total, ja, alles, was er nicht mehr mit den Augen und den Ohren hinkriegt, das ist ganz viel bei ihm über Finger wahrscheinlich kompensiert.
Ja.
Herr Muth macht Puzzle, die würden wir selbst sehend nicht hinkriegen. Das sind so ganz filigran ausgeschnittene Holzteile, die sie dann zusammenformen müssen. Er hat zwei davon, eins soll eine Sonnenblume zum Schluss ergeben, das andere ist ein Gehirn. Die digital. Ja. Ja.
Ja.
Aber du kennst meine Uhr.
Ja.
Ja. Digital. Kann man keine Zeiger fühlen. Also eine blindengerechte Uhr könnte man ja jetzt den Deckel aufmachen. Das sind analoge Uhren. Und dann kann der blinde Mensch die Uhrzeit abfühlen an den Zeigern und die Punkte. Das ist alles hervorgehoben. Was? Was? Wasser? Eine Wasseruhr? Wasseruhr?
Nein.
Das ist eine richtige Uhr. Digital. Und so hat er dann manchmal Themen, die möchte er dann besprechen.
Ja.
Ja, also Frau Kunz und Frau Ebeling bieten den Wohngruppen an, nach einem Stundenplanprinzip den Bewohnern Angebote hier in den Räumlichkeiten zu unterbreiten. Und das geht über ein ganz breites Spektrum, über das Kreative, über Bewegung, Spaziergänge mit den Hunden. Hier haben sie sich mal Arbeit aus der Werkstatt heute geholt. Bis hin zum einfachen Hinsetzen, Kaffee trinken, ein Pläuschen halten, mit dem Hund auf dem Sofa kuscheln. Bällebecken habt ihr, glaube ich, da hinten reingemacht, ne, angefangen. Letzte Woche haben sie hier in einer Riesenaktion Waffeln gebacken. Nächste Woche werden wieder Cocktails zubereitet. Immer bunt, ne? Also nicht immer dasselbe, viel Abwechslung.
Milch?
Ja. Ja. Ja, dieses Sockenfühlen, das hat er schon immer gemacht. Wetter ist für ihn auch... Ich weiß nicht, ob das Wetter für ihn tatsächlich so wichtig ist, wie man immer sagt. Er fragt sehr viel nach dem Wetter und ob Sonne oder Regen und wie warm es wird. Und nutzt auch abends so ein Ritual, wenn man so mit dem alltäglichen Arbeiten in der Wohngruppe fertig ist. Es ist 8 Uhr, dann werden die Nachrichten geguckt und hinterher kommt der Wetterbericht und den möchte er erzählt bekommen. Mhm. Vorm Fernseher.
Okay, ja.
Nutzt das aber als Gelegenheit, um dann noch weiter ins Gespräch zu gehen. Entweder über irgendwelche Dinge, die ihn gerade beschäftigen. Also er wird heute noch ein paar Mal nach Mikrofon fragen, bin ich von überzeugt. Also ich kenne ihn ja auch schon ein paar Jahre. Ja. Oder irgendwas, was ansteht. Weihnachten steht bald an. Hat früher dann immer oft gefragt, ob er nach Hause geholt wird oder ob ihn jemand besuchen kommt. Wenn eine Freizeit ansteht, wird das natürlich sehr thematisiert werden. Wie lange ist es noch bis dahin und wo fahren wir hin und wie warm ist das und Flugzeug und alles, was dazu gehört. Ja.
Also vielleicht, weil Sie das ganz angedeutet haben, auch einfach das Wetter so als Einstieg in ein weiteres Gespräch.
Also ich vermute das tatsächlich, dass es jetzt nicht unbedingt das Wetter ist, was ihn jetzt so brennend interessiert, jeden Tag unbedingt morgens auch schon beim Aufstehen über das Wetter reden zu müssen, sondern dass er irgendwann mal für sich erkannt hat, ich fordere dieses Ritual mit dem Wetterbericht und habe danach die Möglichkeit, lange zu kommunizieren. Herr Muth hat wahrscheinlich einen der bestausgestatteten Werkzeugkoffer auf der Welt, würde ich mal behaupten. Er interessiert sich sehr für Werkzeuge, liebt es, im Baumarkt zu gehen, neues Werkzeug zu kaufen.
Was ist es denn, wenn ich sage, man geht dann auf den Baumarkt und kauft sich so ein Werkzeug? Also haben die Menschen hier noch quasi so ein...
Ja, mehr Geld. Sie bekommen mehr Geld. Ne? Also Herr Muth wird ja jetzt auch Rente bekommen. Er hat ja gearbeitet viele Jahre und dann kriegen sie natürlich, der Wohnplatz wird finanziert, je nach Behinderung und umständen auch Blindengeld. Und sie bekommen auch eine Grundsicherung ein. Und da bleibt natürlich auch Geld zur freien Verfügung, um dann auch Einkäufe zu tätigen. Also Herr Muth hat sich damals auch in der Werkstatt einen Teil seines Werkstattlohns bar auszahlen lassen, um einkaufen gehen zu können. Also er weiß, dass man Geld braucht, um sich gewisse Dinge zu kaufen, wobei die Wertigkeit des Geldes oder so, die ist ihm nicht bekannt.
Hier zeigt sich auch, wie aufmerksam man sein muss, wenn man mit hörsehbehinderten Menschen arbeitet. Andrea Millert steht einfach auf, setzt sich aber direkt wieder hin und sagt, ich kann ja jetzt nicht einfach aufstehen, ohne Harald Bescheid zu sagen, denn ich nehme ja die ganze Sicherheit, die ich ihm bis eben gerade noch gegeben habe, einfach mit und er weiß gar nicht, was passiert. Also setzt sie sich nochmal hin und sagt ihm dann per Lormen in seiner Hand Bescheid, dass sie jetzt kurz weg ist. Harald ist technisch sehr interessiert und motorisch ist ihm mehr möglich als vielen anderen Bewohnern. Früher sind immer Tische und Stühle auseinandergefallen, wenn er aufgestanden ist, weil er die Schrauben herausgedreht hat. Bis vor ein paar Jahren durfte er außerdem zweimal im Jahr in einer Autowerkstatt in Hessisch-Oldendorf mithelfen, die Reifen der Dienstfahrzeuge des Taubblindenwerkes zu wechseln. Jetzt zeigt Harald mir seinen früheren Arbeitsplatz in der Werkstatt. Erstmal müssen wir durch den Pausenraum durch und dort gibt es nicht nur die aktuelle Bundesliga-Tabelle zum Umstecken in groß, sondern auch interaktive Knöpfe zum Bestellen in der Cafeteria.
Kaffee!
Ein Wasser bitte!
Ein Kaffee mit Milch bitte!
Und dann geht's weiter durch den Pausenraum zu Haralds ehemaligem Arbeitsplatz.
Dadurch, dass er so ein technisches Verständnis hat, hat er eine Tätigkeit hier zum größten Teil ausgeführt, die kein anderer Bewohner dieser Einrichtung machen kann. Sie kennen diese Seile, wo so Gaststätten und so ihre Außenmöbel mit befestigen, ja. So, ne, damit die keiner klaut.
Ja.
Diese Seile hat Herr Muth von Anfang bis Ende hergestellt. Das heißt, die Seile selber nicht. Die Seile sind gekommen, aber die mussten abgewickelt werden. Die mussten auf ein bestimmtes Maß gebracht werden. Die mussten gepresst werden, dass dieses Schloss dort angebracht werden kann. Und das hat er wirklich von Anfang bis Ende richtig gut durchgeführt. Leider haben wir jetzt keinen Bewohner mehr, der das in Gänze machen kann. In Hannover gibt es auch noch einen Teil der Werkstatt. Mhm. Und das wird dort jetzt hergestellt.
Okay.
Hm? Einmal so den Bereich, wo der Harald früher tätig war.
Ja, klar.
Gibt es da noch einige?
Ja, einiges nicht, weil die Seilfertigung haben wir ja nach Hannover verlegt. Die Augen legen und das Pressen können wir nicht zeigen. Ich kann euch zeigen, wo die Seile gerollt werden und die Ösen gelegt werden. Also das sind Seile, wie man sie von den Eisdielen und Restaurants kennt, um in der Außengastronomie die Stühle und Tische abends anzuschließen. Mhm. Und die werden tatsächlich komplett bei uns hier gebaut. Über die Firma Mai in Hannover. Das heißt, wir kriegen das als Metamaterial. Die Seile werden dann auf einer selbstgebauten Hilfseinrichtung aufgewickelt, dann kommen die Kabelbinder da dran und dann gehen die nach Hannover. Da wird dann halt noch dieses Auge gelegt, wo später das Schloss reinkommt und das muss verpresst werden. Das ist das, was Harry früher komplett gemacht hat.
Ist Harald nicht auch nach Hannover gefahren und den neuen Arbeiter dort eingewiesen?
Als wir die Presse und das in die Betriebsstätte verlegt haben, war ich mit Harald 2 Tage in Hannover und wir haben die anderen Mitarbeiter angelernt, also Harald hat das eigentlich gemacht, ich habe noch nicht gestanden, was man beachten muss, wie das genau läuft. Also
okay.
Das war schon erstklassig.
Wie hat er das dann gelernt früher? Also hat er sich das selber gelernt?
Nee. Als wir den Auftrag bekommen haben vor 16, 17 Jahren, mussten wir uns selber erst ein bisschen rantasten, weil es natürlich keine Hilfsmittel für unsere Klientel frei irgendwo auf dem Markt zu kaufen gibt. Das heißt, wir haben alles selber entwickelt und zusammen mit einer Maschinenbaufirma das so ausgefeilt, dass es wirklich relativ verletzungsfrei ist und haben ihn über Monate dann gelernt.
Also das sieht man in ganz, ganz vielen Bereichen. Es gibt natürlich Hilfsmittel, die man kaufen kann, um gewisse Tätigkeiten nicht nur in der Werkstatt, auch im Haushalt oder so durchzuführen. Aber der Erfindungsreichtum, selber was zu entwickeln, was tatsächlich hilfreich ist, ja, der zeigt sich ja hier mit einer Regenrinne und einem selbstgebastelten Konstrukt und ja, auch eine Vorrichtung, um Papprollen zu pressen und einfach um die Sinne, die man noch hat, gut einsetzen zu können, um dann doch was Produktives in Gang zu setzen.
Die von Andrea Millert angesprochenen Hilfsmittel findet man auch überall sonst in der Werkstatt. Zum Beispiel eine Waage, die laut das Gewicht sagt, für die, die noch ein bisschen hören können, und mit einem Ampelsystem anzeigt, ob das Gewicht erreicht ist. Das ist dann für diejenigen, die noch einen Sehrest haben. Ansonsten kann man es sich eigentlich vorstellen wie in einem normalen Unternehmen. Das Taubblindenwerk bekommt Aufträge von Fremdfirmen und die Klienten erledigen diese Arbeit dann und werden dafür bezahlt. Im Gegensatz zu anderen Arbeitsstellen für Menschen mit Behinderung ist die Werkstatt direkt auf dem Gelände der Wohnbereiche. Ein großer Vorteil für die Tagesstruktur der Bewohner, sagt die pädagogische Leiterin des Arbeitsbereiches, Laura Günzel. Mit ihr besuche ich die Werkstatt erneut.
Was machen die Menschen hier während ihrer Arbeitszeit?
Hier im Montagebereich sind es vor allem industrielle Tätigkeiten und Tätigkeiten mit Holz. Das geht von Glückskeksen verpacken, über Aktenvernichtung, aber halt auch Schneiden von Holz, Schleifen von Holz, bemalen, damit dann später ein Nistkasten für Vögel entsteht zum Beispiel, den wir dann unten im Werkstattladen verkaufen können.
Dann fand ich auch noch ganz interessant, es ist so, dass zum Beispiel hier auch die gleiche Tätigkeit unterschiedlich gemacht wird, weil es nicht jeder gleich machen kann und dafür manchmal auch verschiedene Hilfsmittel sich selber ausgedacht werden müssen. Also es wird hier schon noch viel darin investiert, den Menschen irgendwie die Möglichkeit zu geben, diese irgendeine Tätigkeit auch machen zu können, oder?
Genau, es sind im Prinzip zwei Komponenten, die dazugehören. Das eine ist, eine Arbeit in möglichst viele Teilschritte zu zerlegen, um einfach zu gucken, dass jemand mit Sehrest beispielsweise Aufkleber aufklebt auf Kartonagen, jemand, der gut taktil Dinge erfüllen kann, der faltet den Karton entsprechend. Und auf der anderen Seite sind es halt auch Hilfsmittel, die man nicht kaufen kann. Also da ist es halt einfach extrem spezifisch und da ist es halt immer an uns als Fachkräften da zu gucken, wer braucht was, damit er an dieser Tätigkeit dann auch teilhaben kann.
Worauf kommt es an beim Arbeiten mit den Menschen?
Wichtig ist auf jeden Fall, wenn man wirklich Menschen mit Taubblindheit hat, also die volltaubblind sind, dass sie ganz viel taktil erfahren können. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass fertige Arbeit einfach vom Arbeitsplatz verschwindet. Die Klienten nicht wissen, ist die Arbeit gut? Was passiert damit? Geht die an den Endverbraucher? Geht die zurück an irgendeine Firma? Man muss es ihnen erfahrbar machen. Und das geht halt nur, indem man ihnen diese Wertschöpfungsketten taktil näher bringt. Das heißt, man muss im Prinzip mit den Klientinnen das Auto beladen, die Kisten packen, dass einfach ein Verständnis dafür entstehen kann, was passiert mit meiner fertigen Arbeit.
Wunderbar entstehen kann dieses Verständnis natürlich auch in der Gärtnerei. Hier werden Pflanzen angebaut, geerntet, umgetopft, Kränze hergestellt und aktuell sind dort viele Dekoartikel zu finden. Schon nächste Woche geht's nämlich los mit der Produktion für die Weihnachtszeit, erzählt die Mitarbeiterin, die gerade mit einer Klientin hier arbeitet. Bevor wir dann unten zum Landhof fahren, in dem sich der Laden befindet, machen wir noch einen Abstecher in die Tagesförderstätte. Neben der Werkstatt und der heiminternen Tagesstruktur der dritte Ort, an dem einige Bewohner ihre Tage verbringen. Da geht es um soziale Kompetenzen, die Konzentrationsfähigkeit. All das wird in der Tagesförderstätte mithilfe von kreativen und hauswirtschaftlichen Aufgaben gefördert, bei den meisten Bewohnern mit dem Ziel, irgendwann den Übergang in die Werkstatt schaffen zu können. Als Vorstufe zu der Arbeit in der Werkstatt stehen hier zum Beispiel Mini-Schredder, an denen die Aktenvernichtung geübt werden kann.
Jetzt gerade haben wir so eine Art Mittagspause und dann geht's weiter auf den Landhof, wo auch der Laden ist, in dem viele Sachen verkauft werden, die hier in der Werkstatt im Taubblindenwerk hergestellt werden. Da komme ich gerade her. Da habe ich unter anderem Steffi kennengelernt, die blind ist, aber hören kann und sich dementsprechend auch mit uns unterhalten konnte. Und sie geht dort auch einer Tätigkeit nach. Bislang war es allgemein ein sehr, sehr, sehr interessanter Tag. Ich habe viel über die Historie des Taubblindenwerkes gelernt und darüber, wie sich das alles hier so entwickelt hat in den letzten Jahren. Außerdem habe ich Harald kennengelernt. Er ist mittlerweile im Ruhestand und hat aber jahrelang in der Werkstatt gearbeitet, hat sich sehr für mein Mikrofon interessiert, da er sehr technikaffin ist. Ich habe bislang einen sehr, sehr tollen Eindruck bekommen von den Menschen, die hier wohnen, aber auch von den Menschen, die hier arbeiten und wie sie miteinander umgehen. Allein die vielen Formen der Kommunikation, die es hier gibt, die lernt man nicht in einem Tag, aber das zu beobachten ist auf jeden Fall sehr interessant. Es gibt aber auch unschöne Momente. Es gibt Menschen, die hier nicht ausdrücken können, wenn sie zum Beispiel sauer sind oder wenn ihnen irgendetwas nicht passt und die darauf dann zum Beispiel mit selbstverletzendem Verhalten reagieren. Eine Mitarbeiterin hat mir erklärt, da kann man auch nicht so richtig viel machen, denn wenn man versucht dazwischen zu gehen, dann bekommt man das selber ab oder macht es am Ende nur noch schlimmer. Das bedeutet, das Leben und das Arbeiten hier, das hat natürlich, wie überall sonst in der Gesellschaft auch, seine Schattenseiten. Aber man weiß hier, wie man damit umzugehen hat. Bislang habe ich auf jeden Fall mehr positive Eindrücke gewonnen und ich freue mich auf den restlichen Tag unten am Landhof.
Der Landhof ist sozusagen der zweite Standort des Taubblindenwerkes in Fischbeck. Auch hier gibt es Wohngruppen und den Laden, in dem zum Beispiel Dekoartikel und selbst hergestellte Dinge verkauft werden. Auf dem Landhof sind wir gemeinsam mit Maxi. Maxi kann kaum noch sehen, das bemerkt man aber gar nicht so richtig. Er weiß, wo die Lichtschalter sind, öffnet uns die Türen und zeigt uns den Weg. Laura Günzel, die pädagogische Leiterin der Werkstatt, erzählt, Maxi hat sie hier quasi eingearbeitet und ihr gezeigt, wie
es läuft. Im Laden sind mittlerweile auch Arbeitsplätze für einige Bewohner entstanden. Maxi bedient sogar die Kundschaft und hat dafür sprechende Knöpfe parat, die Fragen stellen wie: Benötigen Sie eine Tüte? Brauchen Sie den Beleg? Im Laden, der von montags bis freitags geöffnet hat, begegnen uns viele fertiggestellte Produkte, die wir in ihrer unfertigen Form gerade eben noch in der Werkstatt oder in der Tagesförderstätte gesehen haben. Der Laden spielt eine richtig wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass die taubblinden Menschen die Wertschöpfungskette nachvollziehen können, sagt Laura Günzel.
Da sie nur die Möglichkeit haben, das zu begreifen, wenn sie praktisch mit dabei sind. Und wir schließen im Prinzip mit diesem Bereich hier im Landhof eine ganz wichtige Kette, weil die Klienten dabei sind, wenn Kunden ihre Produkte kaufen können und sie bekommen dafür das Geld und sie können ein fertiges Produkt an seinen Verkaufsplatz im Laden stellen. So macht die Arbeit halt für sie auch einfach Sinn. Es gibt ganz viel Sinnhaftigkeit in ihrem Arbeitsalltag.
Auch hier ist es wieder sehr wichtig, jeden genau da abzuholen, wo er steht, um ihn bestmöglich zu fördern und die Arbeit eben auf die Fähigkeiten und Kompetenzen auf den Einzelnen anzupassen. Auf dem Landhof sehe ich verlassene Pferdeboxen. Die tiergestützte Intervention mit Pferden musste aufgrund des hohen Aufwandes zunächst eingestellt werden, befindet sich insgesamt aber aktuell wieder im Aufbau, sagt Laura Günzel.
Wir haben in dem Arbeitsbereich im Landhof vor, die tiergestützte Intervention als festen Bereich fürs Arbeiten zu integrieren. Das heißt, dass wir über die Tiere Anreize setzen wollen, um bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen noch zu erweitern und zu fördern, weil Tiere sind interessant, man möchte mit ihnen in Kontakt treten, man möchte sie anfassen. Dieses natürliche Interesse können wir gut nutzen im Arbeitsbereich, um dann beispielsweise die Mobilität zu fördern. Wenn ich zum Tier möchte, muss ich mich auf den Weg machen und muss vielleicht auch einen Weg in Kauf nehmen, den ich sonst nicht gegangen wäre, wenn der Anreiz nicht groß genug ist. Aktuell haben wir Hühner, wir haben unsere Hühner erweitert um 5 sehr große, sehr weiche Hühner, die großes Interesse an Menschen haben und hoffentlich bald auch so zahm sind, dass unsere Klienten sie berühren können.
Gemeinsam mit Maxi füttern wir die Hühner mit Toastbrot. Perspektivisch gesehen sollen die und die Hunde der Mitarbeiterinnen in der Betreuung am anderen Standort nicht die einzigen tierischen Bewohner des Taubblindenwerkes bleiben. Zurück im Laden kocht Maxi uns einen Kaffee und wir treffen auf Espen Neidiger. Der gelernte Zimmermann arbeitet seit gut 2 Monaten als Betreuer im Arbeitsbereich des Taubblindenwerkes. Die Einarbeitungsphase ist noch nicht ganz abgeschlossen, erzählt er. Jeder Tag ist anders. Haargenau planen kann man hier nicht. Wer hier arbeitet, muss Empathie haben, die Motivation, täglich neue Dinge zu lernen und Geduld ist auch ganz wichtig, sagt Espen. Er hat vorher auf dem Bau gearbeitet. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Arbeit hier. Es ist aber ein unheimlich schönes Gefühl, morgens aufzustehen und zu wissen, da gibt es Leute, die auf der Arbeit auf einen warten und sich darauf verlassen, dass man ihnen hilft, sagt Espen.
Man hat sehr schnell das Gefühl, dass die Bewohner dankbar sind. Das ist so eine, wenn man mit denen unterwegs ist, wie mit Maxi, und man mit dem mal irgendwie dann von oben runterfährt und der freut sich dann, und dann ist es natürlich für einen selber auch im Arbeitsalltag ein super schönes Gefühl zu wissen, dass das, was man hier tut, Menschen hilft und Menschen einfach ja auch einen schönen Tag beschert.
Die unterschiedlichen Kommunikationswege wie taktiles Gebärden, Lormen und Co. zu lernen, das sei als neuer Mitarbeiter natürlich schon eine Herausforderung, aber
es ist nicht so kompliziert, wie man es sich vielleicht als Außenstehender vorstellt. Man bekommt relativ schnell einen Bezug zu den Leuten und ein Gefühl dafür, wie man mit denen gut kommunizieren kann, lernt schnell Gebärden, dadurch, dass man den ganzen Tag damit zu tun hat. Die wichtigsten zumindest hat man relativ fix drauf. Und dann ist es im Prinzip ein stetiges Lernen. Und natürlich muss man eine Motivation dahinter haben. Aber wenn man da Lust drauf hat, das zu lernen, dann funktioniert das ganz gut.
Nach dem Gespräch mit Espen trinken wir noch den Kaffee aus. Und ich verabschiede mich von ihm, Laura, Maxi und den anderen Bewohnern, die gerade im Werkstattladen arbeiten.
Denn der Tag im Taubblindenwerk in Fischbeck ist jetzt auch schon wieder vorbei. Geendet hat er auf dem Landhof. Dort gibt es auch Wohnbereiche und einen Arbeitsbereich, der aktuell aufgebaut wird. Und es gibt einen Laden, in dem eben die Dinge, die die Klienten dort erarbeiten, verkauft werden. Es ist mittlerweile auch so, dass dort die Klienten selber ihre Sachen verkaufen und sogar an der Kasse stehen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben als Verkäufer tätig sind. Im Allgemeinen muss ich wirklich sagen, dass mich dieser Tag sehr beeindruckt hat, wie dort gearbeitet wird und wie dort einfach gelebt wird. Es wird dort so viel kommuniziert, obwohl die meisten Leute eben nichts sehen und nichts hören können oder nur noch ganz wenig hören oder ganz wenig sehen können. Das ist wirklich eine beeindruckende Erfahrung, mal zu sehen, wie Kommunikation dann funktioniert und wie gut es funktioniert. Es ist dort überhaupt nicht leise, im Gegenteil, überall läuft das Radio. Die Menschen machen Geräusche, auch wenn es nicht unbedingt das konventionelle Sprechen ist. Es gibt auch schwierige Situationen, auch das habe ich heute miterlebt, aber es kommt halt einfach darauf an, wie man das managt und wie man damit umgeht. Und es ist einfach wirklich eine Einrichtung, die es braucht, denn die Menschen, die dort leben, die könnten auf gar keinen Fall alleine zu Hause wohnen und es ist auch nicht möglich für die Familien, sie zu betreuen, weil das einfach nicht zu leisten ist. Deswegen ist diese Einrichtung eben essentiell für diese Menschen. Ist einfach ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft. Und ich bin froh, dort einen Tag verbracht zu haben. Und ich hoffe, das Zuhören hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.